ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Ding Dong. Guten Tag, haben Sie Altstoffe? Können Sie sich noch daran erinnern, egal ob Sie damals geklingelt haben oder ob es bei Ihnen geklingelt hat? Zeitungen sammeln für den Klassenwettbewerb in der Schule, älteren Menschen helfen, die Altstoffe loszuwerden und nebenbei ein bisschen Taschengeld verdienen. Wir erinnern uns heute an Zero und Co., die Altstoffe in der DDR. Wie lief das damals mit dem Recycling in der DDR? Das wollen wir heute von unseren Gästen erfahren. Einer davon ist der Chemiker und Recycling-Experte Dr. Dietmar Lohmann, der als Kind selbst fleißig Altstoffe gesammelt hat und sich lebhaft daran erinnern kann, als es normal war, nachhaltig zu leben.
Wir haben alle in dieser Zeit eigentlich gelernt, dass man einen Pullover umstrickt zu einem Schal und dass man Flaschen sammelt und dass man Schrott sammelt. Das war auch eine Taschengeldsituation. Da waren die jungen Pioniere damals und Schulklassen. Wir haben mit dem Geld Klassenfahrten bestritten. Ich habe noch das Wort Rumpelmenschen erlebt. Das war, also man muss sich das so vorstellen, so eine alte Holzbude oder Baracke. Und in der standen viele Körbe und viele Tische. Und da waren die Flaschen und die Gläser und die Metalle alle schön wirklich geordnet. Und wenn ich dorthin ging als junger Mensch, als Kind, dann kriegte ich pro Marmeladenglas, ich weiß nicht mehr, glaube ich, 5 Pfennig. Und wenn man also 10 Marmeladengläser hatte, dann hatte man 50 Pfennig. Und das reichte für 2,5 Eis.
Wir erzählen heute über Rumpelmännchen und Co. Das Altstoffsammeln in der DDR ist unser Thema. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf das Altstoffsammeln mit Ihnen. Haben Sie nicht noch Altpapier? Wahrscheinlich eine der häufigsten gestellten Fragen von Kindern und Jugendlichen in der DDR. Und nicht nur von denen. So wie es normal war, samstags zum Subotnik zu gehen, so sammelte eine ganze Republik Altstoffe. Wir ziehen daher nochmal mit Leiterwagen und Pionierhalstuch los und erinnern uns. Von Altstoffe bis VEB-Kombinat Sekundärrohstoffe. Wir schauen heute noch einmal auf die Altstoffe in der DDR. Und auch heute noch hört man bei den einstigen Pionieren und Altstoffsammlern Stolz. Wenn Sie erzählen, wie Sie damals Ihr Taschengeld aufgebessert haben oder Klassensieger wurden beim Zeitungssammeln. Gewogen wurde meist mit einer Federzugwaage. Und Zero-Sammeln lässt viele heute noch verschmitzt schmunzeln. Mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
Eins war immer schon klar. Wenn du Leute an der Wohnungstür belästigst, musst du wenigstens Kultur anbieten.
Haben Sie nicht noch als Papier, liebe Oma, lieber Opa, Klingelingeling, ein Pionier.
Der Singeklub Manifest der Pädagogischen Hochschule Karl-Liebknecht in Potsdam hatte vermutlich die beste Altpapierquote aller 14 Bezirke. Weil er wusste, wie man brachliegende Schätze in Rumpelkammern hebt. Siehe Altpapier. Ein sensibles Feld. Für viele Zeitschriften musste man sich zu DDR-Zeiten tief am Ladentisch bücken. So eine Beute rückt man nach einmal Durchlesen ja nicht gleich wieder raus. Aber wenn man auf den richtigen Haufen zielt...
Sie lesen doch Zeitung, bestimmt das ND, was ich hier im klugen Blick sofort ansehe.
Sauber geschmeichelt. Und wenn jetzt noch ein guter Rat für gute Sozialisten anschließt,
dann schneiden Sie das letzte Plenum sich aus. Das braucht man doch oft im Betrieb und zu Hause.
Wer so toll mitdachte, bekam freilich auch das Plenum geschenkt. Denn Rohstoffe wurden dringender gebraucht. Wenn ich persönlich zurückdenke, wir waren damals als Tillmann-Pioniere jedes Frühjahr auf Altpapierjagd im Neubauviertel und erstaunlich erfolgreich. Im Nachhinein fast logisch, wenn vor der Tür plötzlich 5 Kinder mit Halstuch und weißer Bluse standen, war das ja wie Besuch von Uniformierten. Da steht man stramm. Wer weiß, was die kleinen Racker später mal zu sagen haben. Wenn die genauso große Ziele hatten wie der Singeklub Manifest.
Sind wir es FDJler, trinken wir auch mal ein Bier. Später werden wir Bauarbeiter oder Kosmonauten sein. Doch fürs Erste können wir sagen,
Pionier zu sein, fetzt ein.
An der Stelle gleich noch eine freche Idee für Sekundärrohstoffe, die über Altpapier hinausgingen. Sowas entschied scheinbar die Frau.
Und haben Sie ein Auto, ich meine kein Trabant, dann fahren Sie mal mit Ihrem Gatten aufs Land. Dann lassen Sie ihn ans Steuer mal sehen. Vielleicht ist da ein schönes Stück Schrott im Entstehen. Dann schreiben Sie mit Kreide an den Rest von der Tür, Jugendobjekt.
Deshalb wollte ich damals übrigens schnell FDJler werden. Solche Texte habe ich mir als Pionier nicht getraut.
Wir erinnern uns heute an das Altstoffsammeln in der DDR. Vom Marmeladenglas bis zum Zeitungspacken wurde alles gesammelt. Besonders von den Kindern. Auch für ein bisschen Taschengeld. 5 Pfennig für ein leeres Marmeladenglas oder auch ein Lob beim Fahnenappell auf dem Schulhof für die meisten Kilo Altpapier. Jung- und Thälmann-Pioniere, die an den Türen klingeln, immer auf der Suche nach Altstoffen. So ein Kind war auch Dr. Dietmar Lohmann, ein wahrer Experte in Sachen Altstoffsammeln. Und unter anderem Träger des Sächsischen Umweltpreises. Zusammen mit Dr. Axel Zentner vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie erinnern wir uns nochmal an Flaschenklappern und Zero-Abzeichen. Herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und Herr Dr. Lohmann, um Sie vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, vorab die Frage, was genau haben Sie in der DDR getan und wie können wir uns denn Ihr Leben mit Altstoffen vorstellen?
Also ich bin 1945 geboren und könnte also über die 50er Jahre sprechen, wo, also wenn man so will, eine Wirtschaft herrschte, die natürlich von Mängeln geprägt war. Will ich ausdrücklich sagen, das war keine Mangelwirtschaft. Es war eine Kommandowirtschaft, wenn man so will, denn eine Mangelwirtschaft ist ja gewöhnlich eigentlich was Innovatives. Wir haben alle in dieser Zeit eigentlich gelernt, dass man einen Pullover umstrickt zu einem Schal und dass man Flaschen sammelt und dass man Schrott sammelt. Das war auch eine Taschengeldsituation. Ich bin dann ins Chemiestudium geraten in Leipzig und Dresden und bin dann später, um mich noch ein bisschen näher zu charakterisieren, als Chemiker im Recycling gelandet. Also wir wissen ja alle, dass wir nur begrenzte Ressourcen haben. Deshalb kommen wir ja sicher nochmal zu diesem Konzept von Zero. Und die begrenzten Ressourcen erfordern, dass man einfach langlebige Produkte macht, die erfordern, dass man die Produkte repariert und die erfordern, dass man die Produkte als Abfall einsammelt und hinterher damit nützliche Produkte herstellt. So muss das gehen. Das habe ich gelernt in den 50er Jahren, das hielt ich für kulturvoll, das haben wir so gelernt. Da waren die jungen Pioniere damals, das hat jeder der eine oder andere mal was gehört, die hatten also da auch klare Vorstellungen und Schulklassen. Wir haben mit dem Geld Klassenfahrten bestritten. Es war staatlich subventioniert, ganz klar, aber es war nützlich, ordentlich, nützlich, diszipliniert und gehörte zur DDR-Kultur, wie sie eben damals war.
Was sind denn eigentlich Altstoffe? Also das ist ja eher so ein Wort, das der Volksmund wählt. Was genau versteht man denn darunter?
Ja, man kann das auch ganz weitsinnig ein bisschen als Abfall deklarieren. Also man kann sagen, Stoffe, die ich nicht mehr in der Funktion gebrauchen kann, für die sie bestimmt war. Deshalb habe ich ja gesagt, man kann also aus einem alten Pullover wunderbaren Schal machen, das ist dann Altstoff. Und ein Schrottgegenstand, eine alte Bratpfanne oder ein altes Fahrrad sogar, nicht, das eben nicht mehr funktionsfähig ist, hat Stoffe, eine ganze Reihe Stoffe. Und diese Stoffe in dem Fahrrad, das sind alte Reifen und das ist altes Metall und das ist altes Leder im Sattel, das sind Altstoffe.
Welche gab es in der DDR? Also Glas und all das, was Sie jetzt aufgezählt haben?
Also die DDR hat ja eine entwickelte Wirtschaft gehabt, die bloß nicht effizient war. Aber es gab ja alles. Wir haben ja eine Schwerindustrie aufgebaut, die also Metalle herstellt. Die DDR, wenn wir das schon sagen dürfen, ist ja in ganz schlechten Bedingungen aufgewachsen. Nicht? Während in Westdeutschland ein Marshallplan existierte, wo also Ressourcen und Geld vorhanden war, waren wir russische Besatzungszone oder sowjetische Besatzungszone, in der jede Bahnschiene zweimal abgebaut worden ist. Und das war der große Unterschied. Deshalb mussten wir auch einfach mit Altstoffen arbeiten, weil es hinten und vorne nicht reichte. Später hat dann die Sowjetunion 14 Millionen Tonnen Öl geliefert. Auch das reichte hinten und vorne nicht. Wir haben deshalb die Braunkohle genutzt, um Chemieprodukte herzustellen. Und die Chemieprodukte sind ja bekanntlich mannigfaltig nutzbar und verwendbar und nötig. Und all das, was also dann übrig blieb in der Wirtschaft und auch blieb ich im Haushalt, was nicht für den ursprünglichen Zweck wiederverwendet werden konnte, waren Altstoffe. Und die konnte man natürlich wieder einsammeln. Man musste Systeme schaffen. Ich habe noch das Wort Rumpelmenschen erlebt. Wenn ich also in der DDR weiter existiert hätte, hätte ich vielleicht irgendwann mal eine Rumpelmenschenstation aufgemacht. Das war, also man muss sich das so vorstellen, so eine alte Holzbude oder Baracke. Und in der standen viele Körbe und viele Tische. Und da waren die Flaschen und die Gläser und die Metalle alle schön wirklich geordnet. Und wenn ich dorthin ging als junger Mensch, als Kind, dann kriegte ich pro Marmeladenglas, ich weiß nicht mehr, glaube ich, 5 Pfennig. Und wenn man also 10 Marmeladengläser hatte, dann hatte man 50 Pfennig und das reichte für 2,5 Eiskugeln.
Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Wir haben ja gehört, also recyceln, da fiel mir vorhin ein, nannte man das denn in der DDR auch recyceln? Wie hieß denn das früher?
Also man kann das einfacher sagen, verwerten, aber das Wort recyceln gab es schon. Das kann ich jetzt nicht genau beantworten, wann dieses Wort aufkam. Ich habe dann viele Jahre für die DDR Chemieindustrie gearbeitet, Plaste und Elaste aus Schkopau, das waren die Buna-Werke und die haben auch in der DDR dann 1988 die Verantwortung für das Recycling getragen und ich habe, wie gesagt, von 1968 bis 1992 für die Buna-Werke gearbeitet, die dann von Dow übernommen wurden hauptsächlich und damals war das schon Recycling. Es gab, um mal nur von den Kunststoffen zu reden, ganz tolle Bücher, die ich auch heute noch jedem anvertrauen könnte, wo drin steht, wie Kunststoffrecycling funktioniert. Mhm. Und entscheidend ist, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, dass wir alle bereit sind, diese Altstoffe, diese Abfälle, wie wir heute eher sagen, die DDR hatte ja Sekundärrohstoffe, das war ein offiziell zugelassener Begriff, der dann im ersten Gesetz 1996 in der Bundesrepublik, dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, nicht mehr vorkam. Aber diese Stoffe hatten eine klare Bedeutung und wurden auch einfach aus Not, aus vernünftiger Not, denn man muss ja mit Ressourcen umgehen, wenn man keine Primärressourcen hat, dann muss man eben Sekundärmaterial nehmen, wurden wieder eingesetzt und das ist bei Metallen 50% gewesen, das ist völlig klar. Nicht? Also wenn Sie Schrott haben im Hochofen, dann haben Sie auch heute noch einen großen Anteil an Schrott und das war natürlich das Hauptthema. Schrott kannst du eigentlich nicht alleine sammeln, dann muss man sich das vorstellen, dass so eine Gruppe, ich sage jetzt mal junger Pioniere damals, da gibt es auch schöne Lieder, Klingelingeling, ein Pionier, die als Gruppe mit einem Handwagen kam und dann alles abgeräumt waren, auch manchmal Dinge, die keine Altstoffe waren, die aber brutal ausgenutzt waren, um Geld zu verdienen damit. Es waren kleine kriminelle Ansätze damit verbunden. Man musste nehmen, was da war und manchmal hat man auch was mitgenommen, was vielleicht noch verwendungsfähig war in der Originalform. Aber was soll's? Schrott wurde also natürlich gebraucht. Wir hatten ja diese Stahlwerke gebaut in Eisenhüttenstadt, was erst Stalinstadt hieß, und in der Maxhütte in Unterwellenborn. Und das war klar, Max braucht Schrott. Das war ein Wehr. Wir haben gesammelt für Maxhütte Unterwellenborn. Das wussten wir auch. Und wir haben auch Steine gesammelt für die Mole im Rostocker Hafen. Ich meine, man muss das wirklich sagen. Also, dass die DDR untergegangen ist, das hatte Gründe, aber die Gründe waren es nicht. Das war einfach eine Situation, wo wir mit der Not auskommen mussten und aus der Not eine Tugend machen mussten. Und das haben wir getan.
Jetzt ist die Frage, man hört gerne, wir haben eine Sendung gehabt über Mode und da ging es auch darum, dass aufgetragen wurde Kleidung, wie man das früher grundsätzlich gemacht hat. Und dann heißt es immer, ja, die DDR, die war halt nachhaltig, weil sie ja keine andere Wahl hatte. Würden Sie so weit mitgehen? War das wirklich dieser so viel zitierten Mangelwirtschaft geschuldet, dass wirklich recycelt wurde? Oder gab es auch ein Umwelt-, ein Naturbewusstsein, dass man sagt, ich nutze, was ich schon habe, einfach weil es besser ist, als irgendwo noch wieder was herzuholen?
Also unterschwellig war das dabei, aber ich gebe zu, dass das Wort Umweltschutz vor 1972 so etwa keine Rolle gespielt hat in der DDR. Das gab zwar ein Landeskulturgesetz, das war ziemlich okay, aber das kannte kaum jemand und leider konnte das nicht in der offiziellen Politik genutzt werden. Nein, ich betone ganz deutlich, es war ein Versuch, das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten, auch mit Altstoffen. Wenn du keine Primärressourcen hast, wir hatten kein Öl, also eine begrenzte Menge, 14 Millionen Tonnen hatte ich erwähnt, die auch dann später noch mit Devisen bezahlt werden mussten, sodass die Idee, Kunststoffe, die ja ölbasiert sein können, sie können auch kohlebasiert sein, aber sie waren auch in der DDR sehr stark ölbasiert, wieder zu nutzen, als neues Öl zu nehmen, um neue Kunststoffe zu machen. Und damals konnte man natürlich noch Altstoffe auf Deponien ablagern, also Müllkippen, wie das der Volksmund sagt. Das war damals in der DDR ja verbreitet und wir hatten alleine in Sachsen 1400 Müllkippen, also Abfallhalden, Deponien, die dann alle bis jetzt also ökologisch saniert, rekultiviert wurden. Das ist eine große Leistung gewesen. Aber natürlich die Idee, einen Abfall nicht einem Recyclingprozess zuzuführen, sondern ihn auf eine Müllhalde, Müllkippe, Deponie zu werfen, die liegt nahe. Und ich habe viele Bilder gemacht in den 80er, 90er Jahren. Ich war in der TU viele Jahre für Umweltprobleme auch mit zuständig. Das haben junge Leute vor allen Dingen gemacht. Das will ich mal ganz deutlich sagen. Der Druck kam von den Studenten. Wir haben also viele Beispiele geschafft. Wir haben den Keitzbach in Dresden zum Beispiel komplett beräumt von Schrott und von Altstoffen. Und die haben wir natürlich dann Prozessen zugeführt, die mehr oder weniger einer Verwertung gleichkamen. Die musst ja auch die Technologien haben. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Sie können natürlich sagen, ich will recyceln. Aber wenn du aus Altstoffen, aus Sekundärrohstoffen Produkte machst, dann muss das auch hinterher zu einer Qualität führen. Und alleine nur der Wille reicht natürlich nicht. Du brauchst die Technologien. Wir hatten aber in der Dresdner Umgebung zum Beispiel Kunststoffrecycling. Betriebe, die also Blumentöpfe und Pflanzschalen und was weiß ich hergestellt haben, was man aus Gemischen machen könnte. Wir hatten einfach damals nicht die Sortieranlagen für Altstoffe, die wir heute haben. Die ersten hochqualifizierten Sortieranlagen kamen 2000 in Deutschland, auch in der nahen Vergangenheit hoch. Das war die Expo 2000, da war die erste hochqualifizierte Sortieranlage zu sehen, wo also mit verschiedenen Sensoren, Sieben und Magneten und Lichtsensoren, Infrarotsensoren Abfälle getrennt wurden. Und das hatten wir ja nicht. Das heißt, wir haben mit den Abfällen, die wir hatten, versucht, einfache Produkte zu machen. Und wenn man nochmal auf ein wichtiges Gebiet kommt, was eben in unserem Leben eine große Rolle spielt, der Bioabfall. Dann gab es eben in der DDR etwas, was Speckitonne im Volksmund hieß, was sich von der jetzigen Biotonne doch unterschied, weil ein Gemisch von Bioabfällen dort eine Rolle spielte. Das wurde aber genutzt. Nicht? Man kann das heute in Kompostwerken nutzen. Das hat man damals auf einfachen Mietenkompostierung auch versucht und hat es auch zum Teil auf etwas wenig qualifizierte Weise als Biomaterial im Landschaftsbau genommen und so. Also wir haben auf alle Fälle versucht, mit relativ einfachen Technologien diese Altstoffe, diese Sekundärrohstoffe für nützliche Produkte einzusetzen.
Gab es eigentlich Gesetze im Osten, die sich mit der Wiederverwertung befassen?
Ja, es gab das Landeskulturgesetz, das hatte ich erwähnt, das kannte aber keiner. Und da gab es natürlich wirklich interessante Kapitel drin. Und das Landeskulturgesetz war ein sehr qualifiziertes Gesetz. Es war auch veröffentlicht in einem Naturschutzhandbuch. Wie gesagt, ich will immer wieder dazu sagen, die DDR-Wirtschaft brauchte das einerseits, andererseits war die Effizienz gering. Und das Umweltbewusstsein, was wir heute versuchen zu erzeugen bei den Leuten, war relativ gering. Es war einfach eine Frage der Ordnung, der Disziplin und es gab eine finanzielle Anreizsituation, die vor allen Dingen von jungen Leuten genutzt wurde.
Wie ist denn das heute, Herr Dr. Zentner? Gibt es Regelungen, Gesetze in unseren Tagen?
Da gibt es eine sehr, sehr große Vielzahl an Regelungen und Gesetzen, denn die Abfallwirtschaft oder die Kreislaufwirtschaft, wie wir sie jetzt nennen, die ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde. Und dahingehend gibt es übergeordnete gesetzliche Instanzen, die die Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen regeln und natürlich Vorgaben treffen, wie mit Abfällen umgegangen werden muss. Auf Ebene der Bundesrepublik Deutschland ist es das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und dieses folgt dann auch Vorgaben, die über die europäische Ebene an die Mitgliedstaaten dann auch vorgegeben werden, über die beispielsweise die Abfallrahmenrichtlinie. Das heißt, dahingehend gibt es schon ein festes Korsett, in dem man sich auch entlang hangeln muss, was aber dennoch auch Freiräume gibt in quasi neuen Feldern, die erschlossen werden können, die sich aber zum Teil auch einzelne Marktteilnehmer dann für sich selbst auch erschließen.
Jetzt haben wir ja schon von Sekundärrohstoffen gehört, also von Zero. Ab wann wurden denn in der DDR die Altstoffe jetzt direkt, auch mit dem rosa Zero-Elefanten Emmy, ab wann war denn das so richtig Thema? War das wirklich von Anfang an oder kam man irgendwann dann dahin, dass man gesagt hat, oh, jetzt machen wir das?
Ja, das Zero-System existierte schon in den späten 50er Jahren. Ich weiß das deshalb, weil ich 1959 von Leipzig nach Dresden zog. Und ich habe auch in Leipzig schon Altstoffe gesammelt, Schrott gesammelt. Das gibt ja so eine Sicherheit, dass man sagt, es existierte wirklich. Und es existierte meiner Ansicht nach nur gut Rumpelmenschen. Das war vielleicht so ein Trivialbegriff, aber der war ja ganz niedlich. Und es existierte auch als Zero. Aber das Kombinat ist möglicherweise später gegründet worden. Da müssen wir nochmal nachfragen.
Da würde ich nochmal ergänzen. Also Zero selbst wurde 1950 gegründet als eine staatliche Einrichtung, als ein volkseigener Betrieb. Und Zero hat sich in der Form als ein System, weil es natürlich auch staatlich gestützt war, man ja auch planwirtschaftlich vorgegangen ist, entsprechend gesteuert. Man hat da auch versucht, gewisse Konkurrenzen zu erzeugen, was so ein bisschen durch die Nachkriegszeiten dann eigentlich auch geprägt ist. Also auch damals gab es schon im Zuge von Mangelwirtschaft private Sammler, die auf der Suche waren nach Rohstoffen, um das dann auch in der Verwertung wieder zuzuführen. Und aus diesem System heraus hat sich eigentlich dieses Zero-System dann auch etabliert. Und wir haben da auch ein Datum, also 1951 beispielsweise, gab es eine erste volkseigene Erfassungsstelle für Schrotte, Schrottabfälle. Mhm. Das war der Gotha Schrotthandel. Und der ist dann über die Zeit in den Eigentum der Sero mit übergegangen.
Und wenn ich das ergänzen darf, es fuhren wirklich Fahrzeuge durch die Straßen und riefen Lumpen, Flaschen, Altpapier, die fuhren auf. Das war die Konkurrenz zu den Sammlungen der Bürger. Es gab auch kommerzielle, wie das eben gesagt wurde, Sammler, die natürlich das professionell betrieben haben.
Also, als Sie vorhin auch das Rumpelmännchen erwähnt haben, den Begriff kenne ich auch noch gerade so von der Omi oder so, dass sie sagte, Mensch, das Rumpelmännchen kommt, ich muss wieder zusammentragen oder wir haben dann zusammengetragen oder dergleichen. Der ist auch heute noch da. Gerade die das erlebt haben, das wird heute noch benutzt, bringe ich zum Rumpelmännchen. Gibt es heute noch so eine Anlaufstellen, so Verwertungshöfe oder dergleichen? Wie ist denn das überhaupt?
Na, Wertstoffhöfe. Mhm. Der große Vorteil des DDR-Serosystems war das geordnete, getrennte Sammeln. Es gab natürlich, dass auch trotzdem die Bürger eine Mülltonne hatten, die war meistens also aus Zink eine Aschetonne. Mhm. Und aus einer Aschetonne, da wir ja leider viel mit Kohle geheizt haben und das alles vermengte, aber alles, was diese genannte Organisation abschöpfen konnte, das war getrennt gesammelt und konnte deshalb hervorragend genutzt werden. Das ist heute Thema Nummer eins. Wir haben sehr schlechte Leistungen in der Abfalltrennung. Wenn Sie Ihre Haushaltssituation betrachten, Sie haben die vielen Tonnen, aber in der berühmten gelben Tonne, die für die Kunststoffverpackung oder überhaupt für Verpackung geeignet ist, da sind 50% Nicht-Verpackung drin. Und in der Biotonne sind Batterien und in der Restabfalltonne sind viele Stoffe, die eigentlich getrennt gesammelt werden können. Und das DDR-Serosystem hatte die Chance, dass getrennt gesammelt werden konnte. Glas wird heute, gebe ich zu, auch sehr ordentlich in den Iglus, die wir überall haben, in den Containern für farbloses und für grün- und braunglas gesammelt. Aber natürlich war das einfach, ich hatte das zweimal gesagt, das ist eine Kulturfrage gewesen. Man machte das einfach, was dazu gehörte, dass man den Abfall ordentlich trennte.
Hatte natürlich aber auch den finanziellen Anreiz. Das darf man in der Form nicht vergessen. Wie Sie ja auch schon sagten, Dr. Lohmann, es ist natürlich ein System, was auch staatlich subventioniert war. Das heißt, die Preise, die man da bekommen hat, und vielleicht kann ich einfach mal ein paar nennen, damit Sie mal ein Gefühl dafür mitbekommen. Also beispielsweise Zeitungen, Zeitschriften, Wellpappe, für die gab es 30 Pfänge pro Kilogramm. Es gab eine getrennte Erfassung von Schulheften. Schulhefte, das Kilogramm für 50 Pfennig. Gläser, Sie hatten es auch angesprochen, normale Marmeladengläser für 5 Pfennig, dann wieder andere Gläser, ausgewählte Sorten, Getränkeflaschen, Milchflaschen, die dann mit 30 Pfänge pro Stück dann entlohnt worden sind. Das waren aber Preise, die damals gezahlt worden sind, die definitiv über dem Primärrohstoffpreis lagen. Das war einfach ein staatlich forcierter Wille da, diese Sekundärrohstoffe im Markt zu erhalten und als Rohstoff weiterzuverwenden.
Also das war auch das, was ich gehört habe. Die Leute fragen ja immer, worum geht's denn beim nächsten Mal? Und dann habe ich gesagt, na, Altstoffe. Und sofort war A, gute Laune. Und ich fand auch heraus, es ist immer noch ganz viel Stolz dabei, wenn ehemalige Pioniere, FDJler dann erzählen, unsere Klasse war Sieger oder ich habe Altstoffe gesammelt, ich habe mein Taschengeld aufgebessert. Das schwingt heute immer noch mit. Also von daher, ich hätte eh noch nach den Preisen fragen wollen. Das hat mich nämlich interessiert, für wie wenig Geld eventuell man natürlich ja auch ordentlich zulangen musste. Also so heute ist man, glaube ich, verwöhnter, ne?
Aber ich habe ja gesagt, wenn Sie 50 Pfennig bekommen, waren das 2,5 Kugel Eis, weil eine Kugel Eis kostet 20 DDR-Pfennige. Das war schon ein Anreiz. Also das ist eine ganz andere Relation. Und als dann damals die Idee kam, das Serosystem in die neue Bundesrepublik zu übernehmen, was Klaus Töpfer als erster Umweltminister bei der Kohl-Regierung auch wollte, dann war das genannte Problem der Subventionierung nicht machbar. Es gab aber einen Bundesverband, heute nachhaltiges Wirtschaften, der hieß damals Unternehmensgrün, ich rede jetzt vom Jahr 1990, muss ich deutlich sagen, die haben versucht zu fordern, dass das weitergeführt wird. Und Herr Töpfer, immerhin ein Wirtschaftswissenschaftler als Umweltminister, der war auch geneigt, das zu versuchen, aber es war chancenlos.
Das heißt, heute gibt es kein Geld mehr, wenn man irgendwo was hinbringt? Also gut, die Pfandgeschichte mal außen vor. Wenn ich jetzt zu so einem Verwertungshof gehe, gibt es da noch, also ist da auch noch ein finanzieller Anreiz da?
Für die normalen, bürgernah anfallenden Abfälle ist der Anreiz sehr, sehr gering. Also das, was man gegenwärtig noch machen kann, das ist, dass man bei Annahmestellen Papier anbringt. Genauso gut gibt es noch die Entlohnung für Schrotte, Eisen, Nicht-Eisenmetalle, wenn ich an den Schrotthandel direkt mitgehe. Das, was uns als dem Bürger aber auch zur Verfügung gestellt wird für die getrennte Erfassung durch Städte, Kommunen, durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Speziellen, das sind Einrichtungen für die getrennte Erfassung von Abfällen, die dann aber nicht mehr entlohnen.
Also wir versuchen, darüber nachzudenken, nicht nur Strafen, wenn man nicht gut trennt und sammelt, sondern auch Belobigungen, Vorteile, Incentives, wie das so modern heißt, zu geben für das gute Sammeln, für das getrennte Sammeln, weil das ja die Chancen gibt für Verwertungs- und Recyclingprozesse. Vermischte Abfälle sind per se nicht sehr gut verwertbar und recycelbar.
Ja, wir haben schon gehört, dass das mit dem Trennen noch nicht so funktioniert. Vielleicht können wir ja heute mal Dinge klarstellen und dem Bürger helfen. Was gehört denn in die gelbe Tonne? Was gehört denn zu den Verpackungen zum Beispiel?
Alles, was Verpackung ist. Sie haben es ja gesagt. Mhm. Alles, was Verpackung ist. Also keine Nicht-Verpackungen. Also Joghurtbecher, Cola-Büchsen, wenn sie nicht bepfandet sind. Das ist alles. Also Metall- und Kunststoffverpackungen sind gelbe Tonne. In die blaue Tonne, das ist schon manchmal nicht ganz einfach, gehören eigentlich mehr Papierartikel, also sowohl Druckpapier, Zeitungspapier als auch Papierverpackungen. Und nun gibt es ja die berühmten Verbunde, die leider aus Kunststoffen und Pappepapier bestehen, die dann sorgfältig getrennt werden müssen. Da ist oft der Bürger nicht ganz sicher, wo er die hintut. Nicht, was mache ich mit einem Tetrapack? Jeder kennt ja Tetrapacks, Milchcontainer und so weiter. Also die gehören eigentlich zur Verpackung. Das ist bezahlt. Wenn Sie also Milch kaufen in der Verpackung, dann bezahlen Sie ein Zehntel Cent auch für die Verpackung mit. Das heißt, dann gehört das in die gelbe Tonne. Wenn Sie dieselbe Milchverpackung in die graue Tonne tun, dann wird das von Ihren Restabfallgebühren natürlich getragen und die steigen, wenn sich alle Bürger nicht korrekt verhalten und alle Verpackungen nicht in die gelbe, sondern die graue Restabfalltonne entsorgen, dann bedeutet das, dass die Restabfallmenge steigt und dann werden auch die Gebühren steigen. Das muss man einfach den Leuten sagen. Ihr schadet euch selbst. Ihr bezahlt zweimal im Laden, einmal für die Verpackungsentsorgung, dann gebt bitte in die gelbe Verpackungsentsorgungstonne. Und wenn ihr es jetzt in die graue Tonne, zahlt ihr nochmal mit euren Abfallgebühren. Was glauben Sie denn, wie viel Abfallgebühren Sie heute bezahlen und morgen bezahlen und übermorgen bezahlen? Das habe ich von Herrn Dr. Zentner nämlich gekriegt. Ich habe mal im Landtag gesagt, die Leute kaufen jeden Mist, aber der Abfall darf nichts kosten, weil ich gefragt wurde, warum ist denn das alles so teuer, Herr Dr. Lohmann? Ich bin ja Vizepräsident des Landesverbands der Recyclingwirtschaft und da ist so eine Frage berechtigt. Und da habe ich dann gefragt, was zahlen Sie denn heute? Und vielleicht sollte Herr Dr. Zentner mal sagen, was ein Bürger in Sachsen pro Tag an Abfallgebühren bezahlt.
Das kann man jetzt natürlich nicht als eine Nummer nur benennen, weil die Abfallgebühren natürlich in jedem Landkreis bei jedem zuständigen Öre auch etwas unterschiedlich ausgelegt werden. Aber wenn wir jetzt mal als eine grobe Faustgröße von 20 Cent pro Einwohner und Tag ausgehen, dann ist das eigentlich schon eine sichere Nummer, von der wir sprechen. Und das mal in das Verhältnis gesetzt zu dem, was man eigentlich zum Schluss als Rohstoff hat und verwenden kann und vor allen Dingen, was man als Bürger eigentlich sonst den ganzen Tag über an Ausgaben hat und dann einfach mal diese 20 Cent dem gegenübersteht, da ist natürlich die Verhältnismäßigkeit nicht unbedingt gegeben.
Bei Papier, blaue Tonne, was ist denn eigentlich mit beschichtetem Papier? Es gibt ja manchmal so Kartons, da ist irgendwie Leckerchen drin und das hat einen kleinen Silberüberzug oder dergleichen. Wo muss denn das hin?
Ja, da gibt es einen Palper, das ist also die Maschine, wo das Papier aufgemeischt wird. Nicht? Und wenn Sie dort Glück haben, dann können Sie die Schichten voneinander trennen. Aber genau das ist das Problem. Wir haben ja ein Verpackungsgesetz in Deutschland und eine europäische Verpackungsverordnung. Und diese Dinge sind ein Konfliktfeld zwischen den Kunststoffverpackungen und den Verbundverpackungen, die also beschichtetes Papier sind. Das ist ja verschieden Papier beschichtet und dann gibt es auch noch mehr Kunststoff als Papier. Das ist ja ein Übergang. Tetrapacks hatte ich genannt, die bestehen aus Aluminium, die stehen aus Pappe und die entsteht aus Polyethylen. Das müssen Sie trennen. Und wenn Sie mich jetzt wirklich fragen, dann protestiere ich gegen solche Produkte. Es gibt einen schönen Satz, der heißt Design for Recycling. Also herstellen für den Recyclingprozess. Und das muss man beachten. Und eine Fleischsalatbüchse besteht aus 7 Schichten Kunststoff. Die können Sie gerne trennen. Das geht natürlich nicht. Die Schichten haben einen Sinn. Das ist Stabilität, das ist Aromasicherheit, Sauerstoff. Das hat alles einen Sinn. Da müssen Sie noch Vermittlungsschichten dazwischen schippen. Aber zu glauben, wenn Sie so eine Fleischsalatbüchse haben, das ist eine Kunststoff. Selbst wenn da Polypropylen draufsteht, das heißt das nicht. Das sind viele Schichten, die also voneinander getrennt werden müssen. Und deshalb ist es bei Lebensmittelverpackung besonders schwierig, die einem Recyclingprozess zuzuführen.
Da kann man vielleicht nochmal ergänzen dazu. Da ist es dann wieder schön, dass man diesen Umkehrschluss auch machen kann in die DDR-Zeit. Wir leben ja momentan in der Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft präsentieren wir uns ja nicht nur über die Produkte, die irgendwo an den Bürger weitergegeben werden, die man konsumieren kann, sondern man orientiert sich ja auch an ordentlichen Marketingstrategien. Das heißt, wie kann ich diese Produkte eigentlich an den Mann bringen? Wie kann ich sie verkaufen? Und da zählt natürlich auch eine schicke Verpackung. Da zählt ein tolles Aussehen, aber nicht allein nicht die Funktionalität, die dem Produkt anheimgestellt wird. Und dahingehend war die DDR natürlich auch etwas anders aufgestellt. Vielleicht als positiver Effekt einer Mangelwirtschaft von fehlenden Rohstoffen, dass man dahingehend dann auch gesagt hat, eine Verpackung beispielsweise, die muss einfach gestaltet sein, die muss mit relativ wenig Rohstoffen dann auch hergestellt werden und auch noch einheitlich. Das heißt, dass unterschiedlichste Produkte mit einer ähnlichen bis gleichen Verpackung dann auch verpackt worden sind. Und dahingehend gibt es natürlich sehr, sehr starke Unterschiede zu der heutigen Zeit.
Was passierte denn mit unseren Altstoffen früher? Wo kamen die denn dann hin, wenn die beim Rumpelmännchen abgegeben wurden?
Ja, also wenn sie beim Rumpelmännchen abgegeben wurden, dann wird Glas eben wie heute eingeschmolzen und wird neues Glas. Das ist ja auch ein Energiesparprozess. Wenn Sie aus Sand Glas machen, brauchen Sie eine Menge Energie. Und wenn Sie das Glas schon haben, sparen Sie Energie. Wenn Sie einen Joghurtbecher recyceln, müssen Sie nicht wieder mit dem Öl anfangen. Nicht? Einen Joghurtbecher herzustellen, dann müssen Sie Öl in Ethylen umwandeln. Das Ethylen müssen Sie polymerisieren. Dann haben Sie also Kunststoffe. Dann spritzen Sie in der Maschine bei höheren Temperaturen den Becher. Und wenn Sie jetzt den Becher recyceln, dann sparen Sie alles, was davor war in den Vorstufen. Das ist einfach ein Energiethema. Und das wurde auch natürlich in der DDR gemacht. Soweit, Herr Dr. Zentner hat es genannt, eben Verpackung als Kunststoff überhaupt existierten. Das war eine kleine Menge. Und es gab ja in der DDR Handelssysteme, die HU, Handelsorganisation, und den Konsum, den es heute noch gibt an verschiedenen Stellen, in anderer Form, aber immerhin auf genossenschaftlich Basis. Und vor diesen Handelszentren, Kaufhallen wurde das in der DDR genannt, obwohl Kaufhalle heute in der Bundesrepublik eine extra Organisation ist, aber wenn du in die Kaufhalle gingst, dann hattest du einen Netzcontainer vor der Tür und da warfst du deine alten Verpackungen rein. Und das haben wir alle getan. Und das war okay. Das ist also noch zu Rumpelmenschen und zu Sammlungen auf der Straße und so war, ist das noch die dritte Variante einzustellen. Wir haben in der Gegend von Dresden doch auch Kunststoffrecyclingbetriebe in Ottendorfer Griller gehabt, die ziemlich nützliche Produkte aus den alten Verpackungen hergestellt haben. Das wird aufgeschmolzen wie Glas, mit relativ im Vergleich zu Glas geringer Energie, und dann machst du aus dem alten Becher eben einen Blumentopf oder einen Pflanzkübel oder irgendein einfacheres Produkt.
Wie wird denn heute aufgearbeitet? Mit ähnlichen Verfahren? Also wie weit ist denn da der Fortschritt auch gewesen? Oder sagt man auch nur eigentlich, die Art und Weise ist gleich, nur wir können heute vielleicht schneller oder...
Mal technisch gesehen haben sie natürlich die Effizienzen schon um einiges verbessert. Wir haben auch neue Technologien am Markt selbst. Das bedingt einfach die Zeit und auch der Erfahrungsgewinn, aus dem man heraus dann natürlich auch neue Entwicklungen vorantreiben kann. Aber wenn wir einfach mal bei gewissen Stofffraktionen bleiben, dann haben sich so viele Dinge eigentlich gar nicht verändert. Beispielsweise im Bereich der Alttextilien. Alttextilien wurden in der damaligen DDR, die wurden wie so vieles separat erfasst. Die Alttextilien wurden händisch sortiert. Das sind gegenwärtig in Aufbereitungsstufen auch noch die Schritte, die man gehen muss. Die Stoffe, die wurden dann für eine weitere Verwendung, weitere Verwertung aufgereinigt. Das heißt, irgendwelche Verschmutzungen etc. entsprechend entfernt. Und dann gab es eine qualitative Sortierung, wo man Altstoffe zum einen für die Herstellung von Putzlappen beispielsweise bereitgestellt hat oder in einer weiteren Verwertung, die Textilien aufgefasert wurden, das heißt aufgerissen wurden und dann Reißfasern hergestellt wurden, die für eine neue Textilherstellung bereitgestellt wurden. Also so prinzipielle Mechanismen sind gleich geblieben.
War die DDR fortschrittlich bei diesen Verfahren? Wurde vielleicht auch geforscht? Gab es Innovationen auch in der DDR, wo man sagt, ja, das hatte der Westen nicht oder da waren wir schneller als der Klassenfeind?
Also wir hatten in der DDR das Institut für Kommunalwirtschaft und die haben sehr viele Abfalltechnologien entwickelt, also die auch genutzt worden sind nach 1990. Also gerade hier in Dresden haben wir eine biologisch-mechanische Abfallbehandlungsanlage und solche Technologien wurden von dem Institut für Kommunalwirtschaft entwickelt. Also das Know-how war in vielen Dingen in der DDR vorhanden, aber die ökonomischen Möglichkeiten waren einfach nicht da, das umzusetzen, weil das eben ein Unterschied ist, ob du marktwirtschaftliche Triebkräfte entwickelst oder ob du das als Kommandowirtschaft organisierst. Wir hatten in der DDR eine Mangelwirtschaft, aber die war überlagert von einem etwas sturen und undynamischen System, das also Initiativen gebremst hat. Nicht? Also wir haben es ja schon gesagt, die DDR musste vieles neu schöpfen, was in der Altbundesrepublik, in den westlichen Bundesländern einfach vorhanden war. Wir waren abgeschnitten davon. Und deshalb mussten wir vieles wieder aufbauen. Und das wurde aber überlagert eben durch dieses etwas hierarchisch organisierte Kommandowirtschaftssystem, wo jede Rolle Zwirn ziemlich genau geplant worden ist. Nicht? Und das war das Hindernis. Nicht? Es gab ja auch Ideen, eine andere Marktwirtschaft, eine sozialistische Marktwirtschaft zu machen, aber diese Versuche sind leider alle gescheitert. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ressourcen sind immer die Voraussetzung für ein Wirtschaftssystem. Ressourcen und Energie brauchst du. Nicht? Und wir haben in der DDR eben die Möglichkeiten nicht gehabt, die in den westlichen Ländern, überhaupt in den westlichen Ländern vorhanden waren, sondern mussten das vieles aus dem begrenzten eigenen Reservoir schöpfen. Und das war eben eine Chance für die Altstoffe, aber es war auch eine deutliche Grenze.
Es bietet natürlich wirklich manchmal auch die Chance, etwas zu finden, was ein anderer nicht findet, weil er es nicht braucht. Hat die DDR eigentlich geforscht, auch an neuen Materialien, an, ich sag mal, im besten Fall selbstauflösendes Plaste, was verschwindet und nie wieder auftaucht? Also gab es da auch Bemühungen, Bestrebungen zu sagen, wir wollen vielleicht Dinge haben, die man nicht recyceln muss, weil, wie gesagt, das löst sich dann auf oder dergleichen? Gab es da sowas?
Eigentlich war das kaum möglich, neue Materialien zu schaffen. Die Grundmaterialien bestehen eben aus Glas, Holz, Kunststoff, Papier. Das sind so die Basismaterialien. Und du kannst natürlich versuchen, biologische Systeme zu nutzen. Das haben wir auch in der DDR versucht, dass wir also auch natürlich Fasern entwickelt haben, Baumwolle oder Synthesefaser aus Zellulose zum Beispiel. Das war ja da. Die DDR hat eine ziemlich gute Zellulosefaserindustrie betrieben. Das geht schon, aber hat Grenzen. Also die modernen Werkstoffe, die wir jetzt haben, die also Carbonfasern darstellen oder viele Kunststoffe, die dann erst in letzter Zeit entstanden sind, die konnte die DDR einfach nicht schaffen. Ich sag mal, ich habe für Buna gearbeitet, Plaste und Elaste aus Schkopau. Dort war eine sehr moderne PVC-Produktion entstanden in den 80er Jahren. Polyvinylchlorid, also wo sie Fenster, Fußböden, Dachplatten, Türrahmen und Rohre vor allen Dingen auch machen können. Das hat die DDR gemacht. Okay, das war einfach modern. Aber PVC war ein Werkstoff, den gab es schon seit Anfang des Jahrhunderts, des vergangenen Jahrhunderts.
Gibt es, Herr Dr. Zentner, heute vielleicht einen Werkstoff, an den Sie jetzt gerade denken, der sehr vielversprechend ist, wo man sagt, da ist die Forschung schon ziemlich weit, da kommt eine Innovation auf uns zu, das wird eine feine Sache. Weiß man da irgendwie schon was, wo es hingehen könnte?
Da gibt es einige spannende Werkstoffe. Da kommen wir aber auch wieder auf den Punkt, den der Dr. Lohmann schon angesprochen hat. Die Werkstoffe sind dann spannend für die Anwendung, wenn im Vorfeld schon darüber nachgedacht wurde, ob die ganzen auch recycelbar sind, ob sie verwertbar sind und wie man perspektivisch damit umgehen muss. Das heißt, wir haben gegenwärtig, und das war auch gerade angesprochen, beispielsweise eine Carbonfaser, die auch im Bauwesen eingesetzt wird. Die hat vielversprechende Ansätze, insbesondere bei der Einsparung von Beton. Neue Bauweisen sind möglich. Natürlich jetzt auch im Zuge des Einsturzes der Carola-Brücke hat man da vielleicht nochmal ein besonderes Auge darauf. Aber man muss natürlich bei so einer Markteinführung eines neuen Produktes immer mit bedenken, inwiefern ist das halt auch recyclingfähig. Und da fehlt es bei vielen Produkten noch wirklich an Durchsetzungsfähigkeit, weil man ganz einfach ein Produkt nicht nur als Produkt Designer entwerfen darf, sondern man muss so ein Produkt ganzheitlich sehen, ganzheitlich entwerfen und da muss man auch interdisziplinär eigentlich rangehen.
Gibt es irgendwas zu Altstoffen, gerade im Osten auch zu sagen, an das ich jetzt nicht gedacht habe, was wir nicht besprochen haben, wo wir sagen, wir haben gar nicht erwähnt oder daran könnten sich eventuell Hörer noch erinnern? Gibt es Dinge, die, ja, auf die ich halt nicht komme, weil ich kein Rumpelmännchen bin?
Also was wir erreicht haben, ist, dass wir Produkte heute aus Altstoffen überhaupt in hoher Qualität machen können. Das muss man mal sagen. Man muss nicht ganz was sensationell Neues finden, aber wir sind heute in der Lage, Produkte, die wir aus Originalmaterialien hergestellt haben, mit hoher Qualität auch aus Altstoffen machen. Das ging früher nicht. Wir haben heute hochmoderne Sortieranlagen, die also wirklich Lebensmittelverpackung trennen können von Schraubenverpackung. Das sind ja Dinge, die es geht auch mit künstlicher Intelligenz. neuerdings, seit kurzem, das ist noch nicht so lange her. Das ist ein wichtiger Schritt, dass wir die Stoffe trennen können. Dann können wir auch aus den Altstoffen auf dem Niveau der neuen Werkstoffe Produkte herstellen, die also den Markt finden. Das ist natürlich wichtig. Es wird immer eine Konkurrenz geben zwischen Altstoffen und Originalstoffen. Das ist im Kunststoffbereich ganz deutlich so. Nicht, wenn Sie einen niedrigen Ölpreis haben, dann haben Sie mit Altkunststoffen geringe Chancen. Sie müssen ja da auch Geld reinstecken. Nicht? Also wenn Sie in Arabien eine Ölquelle haben, da stellen Sie eine Kunststofffabrik daneben, eine Polyethylenfabrik, und die kann natürlich enorm billig arbeiten. Das rettet uns aber nicht. Ich habe vorhin von dem Energiethema gesprochen. Wir müssen heute nicht nur Ressourcen beachten, wir müssen einfach daran denken, dass wir mit weniger Energie unsere Prozesse durchführen. Das ist das Problem des Klimaschutzes. Nicht? Und wenn Sie nicht wieder bei Null anfangen, sondern eben auf dem Niveau des Werkstoffs und den recyceln und in Produkte überführen, dann sparen Sie eben diese Prozessenergie, also das, was nötig war, um aus dem Öl zum Beispiel den Joghurtbecher zu machen. Sie müssen natürlich nochmal Energie reinstecken, um aus dem alten Joghurtbecher einen neuen Joghurtbecher zu machen, aber das ist vergleichsweise günstig, aber doch teurer in vielen Fällen, und da muss der Staat eingreifen. Nicht der Staat als Unternehmer, sondern er muss die Rahmenbedingungen setzen, dass diese Recyclingprodukte faire Bedingungen haben. Level Playing Field heißt das modern. Also die Recyclingprodukte müssen dasselbe Niveau haben in der ökonomischen Gestaltung. Und da gibt es also auch Forderungen in den Gesetzen. Herr Dr. Zentner hatte das Kreislaufwirtschaftsgesetz erwähnt. Da gibt es den Paragraph 45. Und da steht die Pflicht für die öffentliche Hand, vorrangig Recyclingprodukte ins Auge zu fassen. Und Sachsen hat ein eigenes Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und da gibt es einen Paragraph 10, in dem steht, in bestimmten Zusammenhängen, du sollst Rezyklate einsetzen, und wenn du das nicht tust, dann sollst du beweisen, warum du es nicht tust, sollst es begründen. Das müssen wir aber politisch dumm umsetzen. Und da spielt also dann Politik, Ökonomie, Klimaschutz eine Rolle, wie wir das sortieren. Und da müssen wir wissen, was uns das Wichtige ist. Wie kann man also Recyclingprodukte favorisieren? Man könnte zum Beispiel sagen, CO2 muss Steuer drauf. Das würde eine Variante geben. Ich will mich da jetzt nicht auslassen. Da gibt es verschiedene Modelle, die da diskutiert werden. Aber wir müssen wissen, was wir wollen. Unsere Ressourcen sind weltweit endlich. Und in Deutschland haben wir nicht viel. Alles, was wir kriegen, kommt aus China, aus Russland, aus Australien, aus Kanada. Deutschland hat relativ wenige Ressourcen, die wir für Produkte nutzen können. Ich rede da gar nicht von den berühmten seltenen Erden und all dem. Und es wäre furchtbar dumm, wenn wir diese Chance nicht nutzen würden. Das ist unsere Möglichkeit. Die DDR hat das in seinem Rahmen auch genauso gesehen, aber das war ein viel kleinerer Rahmen und ein primitiverer Rahmen. Heute haben wir in einem höheren Level dieselbe Situation. Wir müssen versuchen, mit den Ressourcen, die wir haben, auszukommen. Und das geht eben auch unter Einsatz, nicht komplett, aber unter einem gewissen Einsatz von Sekundärrohstoffen. Und deshalb müssen wir auch wirklich gucken, ob wir diese, vorhin von der Mangelwirtschaft gesprochen, ob wir diese Überflussgesellschaft uns leisten wollen. Das ist nicht böse gemeint. Nicht, wir haben 25 Kaffeemaschinen, und wenn du deinen Automarkt anguckst, hast du 200 Automodelle. Wir müssen gucken, was ist nötig. Also langlebige Produkte, haben wir vorhin gesagt, ein wichtiges Thema. Nicht? Das ist eine Flankierung dieses Sekundärrohstoffmodells. Ich kann also auch dafür sorgen, dass ich erst mein Produkt viel länger nutze und dann repariere. Und wenn es dann Abfall wird, Schrott oder irgendwas, dann recycle ich es. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir müssen vermeiden, wir müssen reparieren und wir müssen recyceln.
Ja, das erschwert natürlich heute die Tatsache, dass viele Produkte so hergestellt sind, dass man sie nicht mehr reparieren kann, dass sie nach einem Jahr hinfällig sind. Und das natürlich, wie man gerne hört, dass das wohl gezielt passiert, um natürlich dann wieder in der Marktwirtschaft natürlich zu verkaufen und dergleichen. Also ich glaube, da ist also wirklich auch noch was nachzuholen und dass man sich vielleicht begegnet irgendwo in der Mitte. Das war nämlich eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob die DDR vielleicht etwas im Recycling getan hat, was sehr fortschrittlich war, wo wir sagen, warum haben wir das eigentlich aufgegeben? Haben wir vielleicht früher etwas umgesetzt, wo man sagt, das könnten wir eigentlich mal wiederbeleben? Ähnlich wie Sie sagen, die Bestrebungen nach 90 waren zwar da, nur es ließ sich so nicht umsetzen. Gab es vielleicht doch was, was man hätte machen können?
Runterneuerung von Reifen war ein Thema. Also heute werden auch Reifen zum Teil runterneuert, aber in der DDR war das gang und gäbe, dass man Reifen, die längere Nutzung zu ermöglichen, auch nochmal neu vulkanisierte, verbessert. Das war zum Beispiel etwas, was üblich war in der DDR. Das ist vielleicht ein Beispiel, an das sich viele erinnern und das heute auch wieder favorisiert wird von vielen. Die Frage ist immer die Konkurrenz, was kostet es und wer macht es? Aber diese Strategien, über die wir vorhin gesprochen haben, Abfallvermeidung, Reparatur, sind auch Marketingmodelle. Das kann im wachsenden Maße, die EU sagt, das Recht auf Reparatur, auch der berühmte Green Deal, der jetzt Industrial Green Deal wird, der hat ja die Idee, dass Europa begriffen hat, dass das eine wichtige Überlebenssituation möglich ist. Resilienz, wie das so schön heißt, Stabilität. Wir werden es alleine nicht schaffen. Und diese Sekundärrohstoff ist nicht, Wirtschaft ist nicht irgendwas, das wir als Umweltbewusstsein oder aus welchem grünen Denken machen. Nein, es ist einfach ein Wirtschaftskonzept und eine Überlebensvariante. Und das müssen wir einfach mehr ausbauen. Wir könnten viel mehr machen. Die Technologien, das hat auch Dr. Zentner gesagt, sind im wachsenden Maße da. Wir können heute wirklich mit hochmodernen Methoden was tun, was wir vor 20 Jahren nicht konnten. Und die DDR, von der kann man das auch nicht verlangen. Da war das einfach, Schrott wird gegen den Hochofen und Glas ging in eine Glaswanne. Und Textilien wurden also entweder als Secondhand oder wurden eben umgestrickt oder irgend sowas. Das waren primitive, aber nützliche Dinge. Und heute können wir natürlich viel mehr durch die modernen Methoden, die wir heute zur Verfügung haben.
Da ist es an der Stelle dann auch wichtig, dass man sagt, es muss natürlich nicht nur dieses Bewusstsein, sagen wir, auf der höheren, auch gesetzlichen Ebene mit da sein und dort dann diese Ideen dann auch entsprechend in gesetzliche Vorgaben dann umzusetzen, sondern es ist auch ganz wichtig und ich denke, das war zum Teil auch in der DDR ausgeprägter als heutzutage, dieses Bewusstsein für die Sekundärrohstoffe über gewisse Verkaufsstrategien von Zero selbst auch zu proklamieren. Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, es gibt halt diese Begrifflichkeiten, mit denen jeder was anfangen kann oder konnte, mit den Rumpelmännchen oder es gibt verschiedene Maskottchen, die auch eingesetzt worden sind.
Ja, Emmy.
Genau, oder es gab beispielsweise dann verschiedene Preisausschreiben, die durchgeführt worden sind durch Zero für neue innovative Ideen. Diese Preisausschreiben, die wurden durch Schulen beispielsweise auch mit durchgeführt. Es gab auch Unterrichtsmaterialien für die Schüler selbst. Das heißt, man hatte diese Mangellage, aus der man etwas getan hat, um dem entgegenzuwirken. Und dort hat man aber auch erkannt, dass man die Leute von früh auf eigentlich mitnehmen muss, was heutzutage ja genauso wichtig ist. Und da hat eigentlich die Bevölkerung in der heutigen Zeit auch eine Chance, am Markt anders teilzunehmen. Ich kann mir beispielsweise nachschauen, was sind Nachhaltigkeitsindikatoren von irgendwelchen Produkten, die ich kaufe. Wenn ich mir ein neues Smartphone kaufe, dann kann ich nachschauen, was hat das für einen Nachhaltigkeitsindikator. Und wenn der schlecht ausfällt, dann kaufe ich es eben nicht. Und so habe ich schon auch einen gewissen Entscheidungsspielraum als Bürger selbst, aber ich brauche natürlich die Informationen. Und die suche ich mir nicht alle selbst, sondern da muss man auch sehen, kann man sowas in den Bildungssystem auch mit entsprechend integrieren.
Als Fazit vielleicht auch für unsere Hörer und zukünftige Generationen einfach mal wieder ein bisschen mehr zum Rumpelmännchen auch. Ist das vielleicht auch ein schönes Ansinnen für die Zukunft?
Also viele Schulklassen sammeln ja Papier. Zweimal im Jahr wird dann verkündet, ihr könnt eure Papierbündel bringen. Das passiert ja auch von Schülern. Und da werden natürlich auch bestimmte Dinge in der Schule unterstützt. Nicht? Das kann man ja nach wie vor. Also dieses Bewusstsein. Also wir machen ja auch umweltpädagogischen Unterricht. Und umweltpädagogischer Unterricht ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was wir als Verbände fordern, Verbände meine ich Bundesverband Sekundärrohstoffentsorgung oder Bundesverband der Entsorgungswirtschaft oder auch die sächsischen Landesverband der Recycling, Wirtschaft, dass dieses Thema, über das wir hier sprechen, in den obligatorischen Unterricht aufgenommen wird. Also nicht nur Lehrer, die mit Begeisterung dann Projektwochen mitgestalten, da helfen wir ja auch, sondern dass das im sechsten Schuljahr, wo physikalische und chemische Kenntnisse schon vorhanden sind, dass man mit denen über dieses Thema spricht, über das wir jetzt gesprochen haben und zeigen, was das für Chancen sind. Und dass man dann, wenn man mitmacht, dass man das auch als Erfolg wiederfindet. Das geht ja bis zur Berufswahl. Nicht, dass wir heute, wenn wir also einen Kunststoffverarbeiter ausbilden, in Sachsen gibt es ja da hochwertige Ausbildungsstellen, Polysachs in Bautzen zum Beispiel, dass wir dort versuchen, eben denen zu zeigen, auch ein Kunststoffverarbeiter muss wissen, wie geht er mit Altkunststoff um. Das ist nicht dasselbe, ob du ein Originalkunststoff, Polyethylen, in deine Spritzgussmaschine oder deine Extrusionsmaschine, wo die Produkte rauskommen, steckst, sondern wenn du jetzt ein altes Material reinsteckst, dann verhält sich das möglicherweise eben wie ein Altmaterial. Material und nicht genauso wie das Originalmaterial. Aber das muss der Techniker, der Kunststofftechnologe beherrschen und das muss man vermitteln. Also so weit geht das. Also Sero ist großartig, Sekundärrohstoffwirtschaft. Ich denke, das muss viel mehr wieder in das öffentliche Bewusstsein und das wird auch in der Wirtschaft eine größere Rolle spielen. Da bin ich fest überzeugt. Und nochmal, auch energetischen Gründen. Es geht nicht nur, dass die Ressourcen fehlen. Es ist einfach ein Energiegewinn. Wenn Sie eine Cola-Büchse recyceln, sparen Sie 95% Energie. Sie müssen nicht wieder mit dem Bauxit anfangen. Und das ist ein wahnsinnig energiekonsumierender Prozess. Und das Schlimme ist, was für uns heute keine Rolle spielt, auch wenn Sie Baustoffe recyceln, sparen Sie 20% Energie. Sie müssen nicht wieder Kalkstein trennen. Bei den Riesenmengen Bauabfall, wir haben 2/3 des Abfalls in Deutschland oder der Welt ist Bauabfall. Wenn Sie diese Altbaustoffe recyceln, sparen Sie die Energie, die Sie benötigt haben, um zum Beispiel Kalkstein zu brennen. Und das ist einfach das Hauptthema. Wir müssen den Klimawandel auch mit Sekundärrohstoff, mit Zero versuchen, positiv zu beeinflussen. Wir müssen den bremsen. Das ist eine Chance und das ist auch nötig. Also Recycling ist Klimaschutz.
Um da anzusetzen, und Dr. Lohmann hat ja jetzt auf dem industriellen Maßstab da auch gesprochen, um das vielleicht mal noch auf die Bürgerebene auch mitzuziehen, Sekundärrohstoffe oder ein Recycling von Abfällen, wir haben in Deutschland eine Abfallhierarchie, an die wir uns halten, ist halt nicht die oberste Stufe. Die oberste Stufe ist ganz klar die Abfallvermeidung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und dann erst kommt man in das Recycling. Das heißt, Recycling, ja, Stoffe getrennt erfassen, ja. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist eben dieses Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein dafür, an welcher Stelle kann ich denn eigentlich per se erstmal Abfälle vermeiden, damit gar nicht erst Abfälle entstehen. Und dann das Ganze untersetzt auch durch ein Recht auf Reparatur, dass ich dann Dinge, Elektroaltgeräte beispielsweise, aber auch andere Gegenstände, die halt eine Reparatur benötigen, um dann wieder nutzbar gemacht zu werden, dass man quasi diese Maßnahmen auch entsprechend unterstützt und dass man diese Maßnahmen auch wahrnimmt. Beispielsweise in Sachsen, wir haben gegenwärtig einen Reparaturbonus, der das auch in der Form mit unterstützt, greift im Prinzip auch alte Mechanismen auf, dass man Sachen repariert, nicht wegschmeißt und diese Dinge dann weiter nutzt. Also das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man nicht nur über Sekundärrohstoffe spricht und deren Kreislaufführung im Markt, sondern eigentlich schon prinzipiell über die Abfallvermeidung spricht.
Dann denke ich, dass wir heute vielleicht was dazu beitragen konnten in dem Gespräch, das Bewusstsein ein bisschen zu erwecken und vielleicht auch die Lust am Altstoffe verwerten zu lassen, auch zu wecken. Herr Dr. Lohmann, Herr Dr. Zentner, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns erzählt haben. Hat Spaß gemacht, das Altstoffsammeln mit Ihnen. vielen Dank.
Wir freuen uns auch, dass wir auf diese Weise viele Menschen erreichen können. Das hoffen wir sehr. Alles Gute für Sie und viel Erfolg.
Haben Sie vielen Dank.
Danke. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Altstoffe in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Zeit für dich, einen Podcast der ARD. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
RD